Die Chancen der Krise. Aber was ist das eigentlich, eine Krise? Für manche, die kriegen schon die Krise, wenn sie hier vorne stehen müssen und daran denken, wie viele Leute jetzt gerade zugucken. Für andere sind ganz andere Sachen eine Krise. Darüber werden wir heute ein bisschen nachdenken. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist und dass wir uns dir nähern dürfen und dass es da keine Abstandsregeln gibt. Und ich danke dir dafür, dass du dieses Wunder schaffst, gleichzeitig hier zu sein bei uns und an jedem einzelnen Endgerät, in jedem Haushalt, überall kannst du jetzt sein. Und ich möchte dich bitten, dass wir das spüren können und uns sogar verbunden fühlen durch dieses Jesus-Netzwerk. Amen. Was ist eine Krise? Ich habe ein bisschen geguckt, wie ist das mit diesem Wort? Mich interessiert das auch. Wie kommt das, dass manche Worte, irgendwie gefühlt alle Worte eigentlich aus dem Griechischen oder Lateinischen kommen. Also das ist ja meistens so und hier ist das auch wieder so, dieses Wort Krisis, das heißt dann auch wirklich so Krisis, das kann man sofort verstehen, wenn man das im Griechischen lesen kann. Und das bedeutet allerdings erstmal was anderes, als wir uns vielleicht so vorstellen. Es bedeutet Meinung, Beurteilung, Entscheidung und dann eigentlich auch immer in so einer Form einer Zuspitzung. Und so hat das ich dann übers Lateinische auch ins Deutsche gefunden und da wurde es zuerst im medizinischen Bereich gebraucht und meinte vor allem so eine sensible Phase, in der sich das entscheidet. Geht es jetzt gut aus oder geht es nicht so gut aus? Eine sensible Phase, die über den Ausgang des weiteren Heilungsprozesses entscheidet. Und in diesem Sinne einer sensiblen Phase, in der so viel entschieden wird, möchte ich heute über dieses Thema predigen, zu dem Thema die Chancen der Krise oder die Chance der Krise. Es sind eigentlich ein paar mehr geworden, habe ich festgestellt. Als erstes habe ich euch was mitgebracht. Ich muss mal kurz hier ein bisschen räumen. Wer schon den Livestream unserer Gemeinde am Donnerstag verfolgt hat, der weiß, dass dieser Karton jetzt kommt. Ich habe es schon angekündigt. Und dieser Karton, der soll stehen, das fällt jetzt ein bisschen schwer wahrscheinlich, der soll aber erstmal stehen für unser Leben. Ich bin extra ein bisschen angehübscht heute Morgen noch mit einem Geschenkpapier. Und dieses Leben beinhaltet natürlich unterschiedliche Sachen. Vor allem aber eigentlich, das habe ich festgestellt, auch wenn vielleicht jetzt ein paar Leute protestieren, es beinhaltet auch immer eine gewisse Ordnung. Egal, was für ein Leben, Konzept Leben, gibt es da eine Ordnung. Was zum Beispiel bei allen gleich ist, ist, dass es in irgendeiner Form eine Familie gibt. Hier habe ich mal symbolisch dafür ein Männlein gebracht. Es gibt eine Familie, die in diesem Zuhause, in diesem Leben zu Hause ist. Ob man zu denen eine gute Beziehung hat oder eine schlechte, das spielt keine Rolle. Erstmal diese Familie. Und genauso gibt es eine Vergangenheit, es gibt Gegenwart, es gibt Zukunftspläne in so einem Karton. Es gibt Beziehungen oder zum Beispiel Beziehungen. Jetzt könnte ich wieder das Männchen rausholen. Ich habe nur eins im Haushalt, die Kinder werden zu groß. Es gibt Gewohnheiten, es gibt Häuser bei manchen. Wann so fängt es an, dass die Leute Häuser bauen oder sich Autos kaufen, noch ein Auto kaufen, ganz viele Autos kaufen. Das alles findet einen ordentlichen Platz hier in der Garage in meinem Leben. Wir haben aber nur ein Auto. Oder Leute fliegen in den Urlaub, normalerweise in diesem Jahr wahrscheinlich nicht, also fliegen in den Urlaub und haben das dabei. Es gibt eine ganze Menge Sachen und das alles findet also an seinem richtigen Platz in unserem Leben statt. Und was ist jetzt eine Krise? Die Krise ist, dass wir, die wir uns ja in unserem Leben am besten auskennen, also zumindest wenn wir gesund sind, am besten auskennen, dass das durcheinander kommt. Ich demonstriere das jetzt mal, eine leichte Krise am Anfang. Das war eine leichte Krise und wenn ich jetzt wieder hier reinschaue, naja, ein bisschen was, die Häuser stehen nicht mehr, aber das meiste ist noch gut zu finden. Aber das war ja auch nur eine leichte Krise, jetzt demonstriere ich mal eine schwere Krise. Nein, jetzt schaue ich nicht mehr rein. Also wir kriegen, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was eine Krise ist. Sie bringt das, was uns ganz wichtig ist, was wir so festhalten wollen, worauf wir bauen. Das ist ja, jedes Leben hat ja auch mit Sicherheit, Kontrolle und Freiheit zu tun. Das bringt so eine Krise schnell mal durcheinander. Am Donnerstag habe ich die Tagesthemen geschaut und da wurde Antonio Guterres interviewt. Und der hat gesagt, auf die Frage, was wäre denn die größte Erkenntnis, die er bis jetzt hat, hat der Ingo Zamparoni gefragt. Ja, genau der, der damals für Italien und nicht für Deutschland war. Also der Ingo Zamparoni, der hat gefragt, was ist die größte Erkenntnis aus der Krise, Herr Guterres? Das ist der Generalsekretär der Vereinten Nationen. Und der hat geantwortet, wir erkennen, und da spricht er für die Menschheit, wir erkennen, dass wir fragil und verwundbar sind. Wir erkennen, dass wir fragil und verwundbar sind in einer Krise, weil alles durcheinander kommt. Alles, was für uns so sicher und verlässlich und so klar ist, kann durcheinander kommen. Anhand von drei Personen möchte ich heute etwas zu diesem Thema sagen. Ich habe das vorbereitet. Wir haben uns hier so Markierungen auf dem Boden gemacht. So, ist das der richtige Ort, frage ich mal die Technik. Perfekt. Also, ich habe diese Personen MJJ abgekürzt. Es gab hier Tipps, Mädchen, Junge, Junge. Das ist falsch. Das wollte ich schon mal vorweg sagen. Tommy, du keinen Preis. Der erste Buchstabe M steht für Mose. Den kennt man ja, selbst wenn man sich in der Bibel nicht so gut auskennt. Dieses Findelkind, das bei dem Pharao landet, dem damals vielleicht mächtigsten Menschen auf der ganzen Welt, der sich selbst und das Volk auch für einen Gott groß wird, dadurch eine fantastische Ausbildung genießt. Er wird zum Gegenspieler des Pharao. Er wird zum Anführer des Volkes Israel und er feiert wichtige Siege, bekommt die 10 Gebote, begegnet Gott und er ist ein wichtiger, wichtiger Mann. Er hat auch inzwischen geheiratet, aber weil es zwischendurch auch immer gefährliche Situationen gab, hat er seine Frau und die Kinder zu seinem Schwiegervater geschickt, Jitro heißt er. Und dann hat irgendwann der Jitro den Eindruck, jetzt können wir zurückgehen. Und irgendwann kommen dann zu Mose und sagen ihm, Mose, deine Schwiegereltern mit der ganzen Sippe sind da. Das löst in unserem Leben vielleicht andere Reaktionen aus als bei Jitro. Mose. Mose läuft Jitro entgegen und der ganzen Sippe und natürlich auch seiner Frau und den Kindern. Und dann liest man in der Bibel und er geht auf die Knie vor seinem Schwiegervater und küsst ihn und begrüßt ihn und geht mit ihm in ein Zelt und sie reden miteinander. Es steht nichts davon, wie er seine Frau begrüßt hat in der Bibel, leider. Aber das wurde vielleicht nicht festgehalten, was so selbstverständlich war. Ging dahin und Mose erzählt ihm, was Gott alles getan hat. Und Jitro sagt darum, ey, gelobt sei Gott, wahrhaftig, der Herr, der Gott Israels ist größer als alle Götter. Das war Sonntag, habe ich mir mal so überlegt. Und am Montag geht Mose ins Büro. Kein Homeoffice. Also er geht dorthin, wo er arbeiten muss. Ich stelle mir ein Zelt vor, da sitzt er drin. Und da vor diesem Zelt ist eine endlose Schlange, das kennen wir jetzt vom Baumarkt. Eine endlose Schlange. Immer 2 Meter Abstand. Und einer nach dem anderen kommt in das Zelt. Das geht von morgens bis abends. Und alle wollen wissen, was denkt Gott über dieses Anliegen, das ich habe? Vielleicht ein Streit, vielleicht eine Frage für die Zukunft, vielleicht in der Erziehung, vielleicht in der Beziehung. Und von morgens bis abends muss Mose Urteile fällen, sagen, was er dazu denkt, weil er Gott repräsentiert. Und die Menschen kommen zu ihm, um das zu hören, was Gott will. Jitro schaut sich das an, einen Tag. Und dann sagt er, Mose, du hast eine Krise. Das ist eine sensible Situation, die über die Zukunft entscheiden soll. Was tust du dem Volk an? Gar nicht dir, das wahrscheinlich auch, aber was tust du eigentlich dem Volk an? Und dann erklärt er ihm, was er zu tun hat. Du allein trägst die ganze Verantwortung. Du allein trägst den ganzen Druck. Und dann kommt dieser Rat von außen, von Jitro, und er sagt, verteile die Verantwortung auf 10, auf 50, auf 100, auf 1000. Und du, Mose, tu du, was du tun sollst, nämlich das Volk als Ganzes vor Gott vertreten. Wenn du das tust, kann man dann im zweiten Buch Mose, Exodus heißt das, im 18. Kapitel nachlesen, wenn du dies tust, so wirst du bestehen. Man könnte vielleicht auch, ohne dem Text irgendwie zu nahe zu treten, sagen, nur dann wirst du bestehen, weil diese Krise sonst keinen guten Ausgang hat. Also bei Mose kann man sagen, also ich sage, er hat die Chance, in der Krise sich ganz neu zu orientieren. Das möchte ich kurz erklären, was das bedeutet. Ich glaube, in einer Chance, wenn man selbst merkt, der Druck wächst, dann hat man die Chance oder die Bereitschaft, eine Art von außen anzunehmen. Natürlich ist es gut, wenn man zu dieser Person auch eine Beziehung hat, wenn man Vertrauen hat, auf jeden Fall. Man hat die Möglichkeit, in so einer Krise Dinge zu ändern, die schon ganz lange nicht gut laufen, weil es sowieso gerade einen Break gibt. Und zwar eine Umstrukturierung von Allah. Man hat die Chance, in so einer Krise, in einer sensiblen Situation, sich auf die eigentliche Aufgabe zu fokussieren. So wie der Mose, der eigentlich die Aufgabe hatte, das Volk als Ganzes zu vertreten und sich nicht in diesem ganzen Klein-Klein zu verheddern, diese Fokussierung wirklich auch zu leben und dann in dieser Umstrukturierung eine Entlastung zu erleben. Das war die Neuorientierung, eine echte Chance für Mose, die er vielleicht nicht ergriffen hätte, wenn es nicht in dieser Situation gerade so wäre, wie es gerade ist. Und was heißt das für uns? Sind wir bereit, jemanden von außen in unser Leben reinsprechen zu lassen? Vielleicht sogar unseren Schwiegervater oder Schwiegermutter, wenn wir sowas haben? Jemand von außen, zu dem wir eine gute Beziehung haben? Darf der uns einen Rat geben? Keine Schläge, sondern einen Rat, der uns hilft, bei dem wir erkennen, der meint es gut mit uns? Dann sollten wir das unbedingt auch hören und nicht gleich hinterfragen. Sonst kommen wir vielleicht nicht dazu, mal so einen Schritt Abstand zu nehmen und auf die Situation zu gucken und zu sagen, läuft das eigentlich gerade so, wie ich das möchte oder nicht? Aber jetzt sind wir gezwungen, diesen Schritt zu tun. Jetzt schon. Was ist deine Ausrichtung? Was ist dein Ziel? Was hat wirklich Wert und Bestand? Worauf willst du dich fokussieren? Wenn nicht jetzt, wann dann haben wir die Chance, uns da neu zu orientieren? Eine komplette Neuorientierung bedeutet allerdings auch einen echten Aufwand. Danach allerdings auch eine Entlastung. Mose musste ja erstmal die ganzen Leute finden, die die Verantwortung übernehmen. Und dann musste er sie briefen und ihnen sagen, hey, darauf müsst ihr achten, das ist wichtig. Das müsst ihr tun. Die Entlastung kam erst danach. Das kennen wir vielleicht auch. Mir geht das manchmal so, und ich habe das von einem befreundeten an der Freizeitstätte gehört. Da kann man also, wenn man da hingeht, bucht man ja etwas und das wird ja alles noch sehr, sehr mit sehr viel Herz gemacht und dann wird das alles mit Hand aufgeschrieben. Das Problem ist, wenn die Person mal irgendwann nicht kann, die das alles mit Hand aufschreibt, dann weiß das niemand mehr. Hat natürlich einen großen Charme. Aber wenn man das neu strukturieren will, durch vielleicht eine EDV, die das Ganze für alle zugänglich und auch viel leichter und schneller machen würde, würde das erstmal eine Investition bedeuten. Zeit, man müsste sich überlegen, wie macht man das und sowas. Aber dann würde es die Entlastung geben. Okay, ich will nicht so viel darüber sagen. Das zweite J steht für, jetzt dürft ihr was sagen, Josua ist falsch. Also Jeremia, genau. Jeremia hat in Juda, also Teil von Israel, gelebt und dieser Teil, wie auch schon ganz Israel, war umschlossen zu der Zeit, von der ich jetzt gerade erzähle und wo Jeremia ein Prophet war, umschlossen vor diesem neuen Königreich der Babylonier, und er nimmt eine ganz ungünstige Situation ein. Und zwar ist er als Prophet dort. Und die Propheten mussten manchmal auch schlechte Nachrichten überbringen. Und das macht ja keiner so richtig gerne. Deshalb wollte er am Anfang auch überhaupt nicht Prophet sein. Die Babylonier hatten so eine Taktik, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen dich, dieses ganze Volk umbringen, sondern wir wollen das auch zu unserem Nutzen irgendwie gestalten, diese Eroberung des Landes. Und dann haben sie die Oberschicht weggeführt. Zum Beispiel Daniel aus der Löwengrube, dieser Daniel, der wurde zum Beispiel weggeführt nach Babylon. Viele wurden dann weggeführt. Und irgendwann ist diese Krise, diese sensible Phase, wo sich die Zukunft entscheidet, sehr gegenwärtig, allgegenwärtig. Und wenn man dann in diesem Buch Jeremia im Alten Testament Kapitel 23 anschaut, dann kann man da lesen, da gab es Propheten, die haben gesagt, ey, wir sind die Propheten von Gott und das geht gut aus hier, es wird Frieden geben, habt keine Angst, das wird alles gut. Und dann steht Jeremia da, von Gott berufener Prophet, der sagt auch im Namen von Gott, nein, nein, wir müssen in Gefangenschaft, so 70 Jahre ungefähr. Na, wem haben sie wohl mehr geglaubt? Wem wollten sie mehr zuhören? Das machen wir ja nicht anders. Da, wo wir gerne die guten Nachrichten, die hören wir natürlich lieber. Wir leben ja oft so, dass wir sagen, wir verlassen uns auf die Dinge, die gar nicht halten können. Und das wissen wir eigentlich auch. Und trotzdem machen wir es nicht anders. Oder ich würde sagen, ich mache das nicht anders. Bei mir ist das so. Vielleicht kannst du dich da einklinken. Oder wie gehe ich mit Problemen um? Totschweigen? Ignorieren? Irgendwann wächst Gras drüber, das läuft dann irgendwann. Wie gehe ich mit den Sicherheiten? Worauf will ich mich verlassen? Warten, bis ich mir alles leisten kann? Bis ich abgesichert bin gegen alles? Oder auf meine Freunde oder meine Familie? Oder suche ich die Erfüllung in meiner Arbeit? Darüber habe ich am Donnerstag hier was gesagt. Bei all diesen guten und wichtigen Dingen ist es doch so, dass sie vergänglich sind und viele von ihnen tatsächlich auch gar nicht krisenfest sind. Die Krise zeigt uns, wie fragil und verwundbar wir sind. Unsere Zukunft liegt auch nicht wirklich in unseren Händen. Dieser Psalm 90, der so oft bei Beerdigungen gesagt wird, bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. Was heißt denn das anderes als orientiere dich auch an den Dingen, die sogar über das Leben hinaus Bestand haben? Jeremia hat dieses Problem, dass beide Seiten sagen, der Herr hat uns gesagt. Also wie erkennt man jetzt die wahre Botschaft Gottes? Dazu findet man in diesem Kapitel Jeremia 23, den 29. Vers, da steht, mein Wort erkennt man daran, dass es wie Feuer brennt. Es brennt wie ein Hammer, es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Entschuldigung, übertragen bedeutet das, das haut wirklich rein. Gottes Wort betrifft mich, berührt mich. Aber es heißt auch, es ist nicht immer nur das Leichteste. Es ist nicht immer nur der angenehmste Weg. Es lässt mich aber nicht los. Das kennt man auch aus dem Neuen Testament. Nach der Auferstehung, da geht Jesus, so, wird irgendwie nicht erkannt von zwei Jüngern nach Emmaus. Und dann hinterher, als sie ihn dann erkannt haben, sagen sie, brannte nicht etwas in unseren Herzen? Das Wort Gottes brennt. Es lässt uns nicht los. Jeremia sagt dem Volk noch mehr. Hey, überlegt mal, warum seid ihr eigentlich in dieser Situation? Warum geht es beiden hier gerade? Warum seid ihr hier? Wem glaubt ihr? Er redet von einer Umkehr. Euer Weg geht in eine falsche Richtung. Aber Umkehr ist nicht leicht. Ich möchte euch einen Text vorlesen von Johann Ubben. Umkehren kann ärgerlich sein. Man muss die Strecke zurückgehen, die man schon gegangen ist. Umkehren kann schmerzlich sein. Man muss Fehler oder falsche Entscheidungen eingestehen. Umkehren kann peinlich sein. Man muss seine stolzen Wege als Irrtum eingestehen. Umkehr kann befreiend sein. Die Weichen des Lebens können noch einmal neu gestellt werden. Umkehr ist die Chance eines Neubeginns. Es ist besser, umzukehren, als umzukommen. Umkehr ist die Möglichkeit Gottes. Wir dürfen sie nicht verschweigen und wollen uns ihr nicht verweigern. Johann Ubben. Die eigentliche Krise des Volkes, zu dem Jeremia spricht, ist, dass sie ihre eigenen Fehler nicht wahrnehmen. Sie erkennen nicht, dass sie sich von Gott abgewandt haben. Umkehr bedeutet aber immer das, und Jesus sagt das ja nicht umsonst, kehrt um und tut Buße. Ein altes Wort dafür, zu sagen, ja, da haben wir Mist gemacht. Ich erkenne, mein Leben liegt nicht in meiner Hand. Meine Sicherheiten sind wie Spreu. Ich brauche Hilfe und nehme sie von Jesus an. Das ändert meine Lebensrichtung. Ich kehre um. Das Wort Gottes mag nicht immer das Leichte sein, aber es hält. Die Bibel, die uns vorliegt, die gibt es nun wirklich schon ziemlich lange. Sie hält auf kurze, aber auch erst recht auf lange Sicht. Und das Wort Gottes ist Ausdruck seiner Liebe und Gnade. Jeremia, da würde ich gerne typisch für ihn analysieren. Nutze die Krise, in der du lebst, diese sensible Situation, in der sich so viel entscheidet, um zu überdenken, wie läuft mein Leben eigentlich? Läuft das so, wie ich das gerne hätte? Und wie kann man das machen? Zum Beispiel, indem man sagt, die Situation, die Krise tatsächlich würdigt. Damit meine ich nicht, hey, die Krise ist ja super, sondern sie ist wirklich schlimm. Tatsächlich, ja, es ist Klagen erlaubt und das verhindert, dass man das irgendwie überdeckt. Ist ja nicht so schlimm. Leben geht weiter, die Karawane zieht weiter. Nein, das ist wirklich eine bescheidene Situation. Ich kann eine gute Analyse machen, indem ich die Aussagen und die Angebote prüfe, auch wenn sie unbequem sind. Besonders in sensiblen Situationen halte ich die Ohren offen. Ich will Entscheidungen und entscheide durch die Entscheidung, wem ich zuhören will, in welche Richtung das Ganze geht. Und meine Ausrichtung klären, wofür oder worauf will ich mich verlassen, wofür entscheiden, wie kam es zu meiner persönlichen Krise. Selbstkritisch betrachte ich mein Leben, schaue auf die Situation, in der ich mich gerade befinde. Hilft es mir, dorthin zu gehen, wo ich eigentlich hin will, oder ist das eine Theorie und das andere Praxis? Die dritte Person, das dritte hier, das zweite J, da braucht man jetzt wirklich kein Kirchgänger sein, um zu erahnen, wofür dieses J stehen könnte. In diesem 23. Kapitel, da steht was ganz Interessantes, da wird diese Person schon erwähnt. Also bei diesem Jeremia, das ist viele hundert Jahre eigentlich vor seiner Zeit. Da steht, der Tag kommt, sagt Gott der Herr, an dem ich aus der Nachkommenschaft Davids einen Mann berufe, der den Namen Davids wieder Ehre macht. Er wird als König verständig und gerecht regieren, weil er sich an die Weisung Gottes hält. Dann wird das Volk von Juda vor Feinden sicher sein und auch das Volk von Israel wird in Frieden leben. Dieser König wird den Namen tragen, der Herr ist unsere Rettung. Das war eine kleine Anspielung auf den damaligen König in Juda, Zedekia. Der Name bedeutet nämlich eigentlich, meine Rettung ist der Herr. Aber das war er nicht, weil er sich nicht an Gott gehalten hat. Und er hat eine Anspielung hier, der Jeremia, auf Jesus gegeben. Die dritte Person heißt Jesus. Und wir haben das in den letzten Wochen hier manchmal schon gehabt, diese Buchstaben. Jesus, dieser Name steht über allem, kann man in der Bibel lesen. Dieser Name bedeutet, Gott rettet. Genau das. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist... Habe ich irgendwas falsch gemacht? Jetzt stimmt's. Dieser Name bedeutet, Gott rettet. Er ist unsere Gerechtigkeit. Durch ihn sagt Gott zu unserem Leben, das ist in Ordnung, das ist gerecht, das ist gut, wie du lebst. Nicht, weil er sagt, ist egal, sondern weil du zu Jesus gehörst. Diese dritte Person heißt Jesus. Jesus, den wir ganz gut kennen, hier reden wir viel darüber, es wurde mir auch schon mal vorgeworfen, ihr redet immer nur über Jesus. Ja, es geht hier auch um Jesus. Das bedeutet mehr als ein Name. Jesus bedeutet eigentlich auch den Sinn und das Ziel eines Menschen, der ganz zu Gott gehört. Er steht über allen Namen. Und im Prinzip war das ganze Leben von Jesus eine Krise. Eine sensible Phase, in der sich die Zukunft der ganzen Menschheit entschieden hat. Aus Gottes Sicht auf jeden Fall so. Und heute möchte ich auf eine nicht so prominente Stelle aus der Bibel ganz kurz noch eingehen zum Schluss. Anna hat sie schon vorgelesen und vielleicht haben einige gedacht, boah, das klingt aber echt ein bisschen spooky mit Wüste und Teufel und all diesen Dingen. Das war eine wirklich ganz unwirklich scheinende Situation. Jesus, der auf der Erde noch ganz Mensch war, der geht nach der Taufe in die Wüste. Obwohl, nein, das stimmt nicht. Er wird in die Wüste geführt, steht da, vom Geist Gottes. Und dann geht der nächste Satz weiter, damit oder um. Das Ganze hat einen Zweck. Er sollte in die Wüste gehen, weil diese Wüstenzeit, und dadurch war diese Wüstenzeit irgendwie nochmal so eine doppelte Krisenzeit. Auf der einen Seite war er ja ganz Mensch und hat alle Unannehmlichkeiten, die ein längerer Wüstenaufenthalt unvorbereitet so mit sich bringt, auch erlebt. Er hat 40 Tage gefastet. Da habe ich zuerst gedacht, boah, das finde ich ja ganz schön vorbildlich, aber vielleicht war da auch nichts zum Essen. Also er hatte gar keine andere Möglichkeit. Er ist da auf jeden Fall hin und hat 40 Tage gefastet und dann liest man in der Bibel und dann hat er Hunger bekommen. Er war ja auch wenn er ganz Gott war, war er auch ganz Mensch mit diesen ganz grundsätzlichen Bedürfnissen. Und genau da, nach 40 Tagen ohne Essen, versucht der Gegenspieler Gottes, ihn zu packen, indem er sagt, ey, du bist doch der Sohn Gottes. Dann mach doch einfach aus diesen Steinen ein Brot, damit du wieder was essen kannst. Du hast doch Hunger. Oder als nächstes sagt er, stell dich doch oben auf den Tempel, denn es steht doch in der Bibel, wenn du fällst, dann werden die Engel dich aufhalten und fangen, damit dir nichts passiert. Und als letztes sagt er, wenn du mich anbetest, dann wirst du alles bekommen, was man sich so als Mensch nur erträumen kann, an Macht, an Reichtum, an Glanz, an Bedeutung, wenn du mich nur anbetest. Und Jesus kontert das alles ziemlich souverän mit Dingen, die er in den ersten 30 Lebensjahren, also bis zu diesem Zeitpunkt, schon gelernt hatte. Und dann liest man am Ende dieses Abschnitts, Anna hat es auch vorgelesen, da verließ ihn der Teufel und die Engel dienten ihm. Jesus nutzt seine Krise, in die er geführt wurde, zur Vorbereitung. Er merkt in der Krise, so ähnlich wie in dieser Geschichte, die du erzählt hast oder diesem Kommentar, ey, wenn so alles durchbricht oder wenn unser Leben gut durchgeschüttelt ist, dann ist es schön, wenn man noch einen Schatz hat, den man schon so fest verankert hat, dass er einem auch bleibt, wenn es richtig drunter und drüber geht. Sein Bibelwissen. Er kontert diese Angriffe mit Bibelversen, die er einfach auswendig konnte. Und es gibt manchmal so Berichte, die ich sehr, sehr liebe, von Menschen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden und dann erzählen, wie es ihnen ging. Da habe ich das noch vor Augen, wie hier ein Missionar in einem kommunistischen Land berichtet, wie er in Einzelhaft kommt, in eine Zelle ohne Fenster und irgendwann nach einer Zeit, die er nicht sagen kann, nicht mehr weiß, wo oben, unten, Sonntag, Montag, Mittag, Abend, er weiß gar nichts mehr. Und was ihm Halt gibt, ist das Vaterunser, das er kann, Psalm 23 und ein paar Kirchenlieder, die er immer wieder aufsagt und sich selbst einen Ablauf schafft. Ein echter Schatz, den er vor der Krise in sein Leben gelegt hat. Er lenkt in dieser Krise nicht, Jesus lenkt den Fokus nicht auf, oh, warum bin ich nur in dieser blöden Wüste, hier ist es so trocken, essen gar nichts. Sondern wenn man sich das Ganze durchliest, merkt man, wie Jesus immer wieder in allen Situationen seinen Fokus auf den Schöpfer, auf seinen Vater, auf Gott ausrichtete. Immer wieder den Fokus nicht auf den Mangel, sondern auf den Schöpfer. Diesen Kampf, den er in der Krise besteht, die Entscheidung, die er trifft, die Erfahrung, die er macht, die nimmt er bewusst wahr. Und auch später kommt er immer wieder in so Konfliktsituationen und da wirkt Jesus, finde ich, immer so wahnsinnig routiniert und souverän. Was regt ihr euch denn auf? Was heult ihr denn jetzt? Sowas liest man manchmal in der Bibel. Und warum geht er so locker damit um? Weil er doch auch ganz Mensch war. Wie kann das sein? Ich glaube, weil er diese Erfahrung gemacht hat. Weil das wie eine Vorbereitung, wie so ein Trainingslager war. Er wusste, ich stehe da drüber. Ich habe diese Erfahrung gemacht, jawohl, damit kann ich umgehen. Und das Letzte und vielleicht das Allerwichtigste, ich weiß, auf meinen Gott, auf meinen Vater ist Verlass. Ich kann ihm vertrauen, auch wenn er mich mal in die Wüste führt. Jesus kam, wie gesagt, immer wieder in solche Situationen und wusste dann ganz genau, ich weiß, zu wem ich gehöre und wie der mich sieht und wie der mich liebt. Wir können das nutzen, diese Krise, und eine echte Chance liegt darin, Dinge in unserem Leben neu zu strukturieren. Wir können diese Chance ergreifen, vielleicht ein paar Sachen mal wirklich zu analysieren und uns gut darauf vorzubereiten, was als Nächstes kommt. Manchmal hört man ja so Horrorszenarien, das war noch längst nicht die letzte Pandemie, sondern es werden weitere kommen. Ja, dann lasst uns diese Zeit doch nutzen, um gut vorbereitet zu sein, egal was da kommt. Alles, habe ich festgestellt, geht immer wieder in dieselbe Richtung. Unseren Fokus ausrichten auf den, der wirklich hält. Im jetzigen Leben und darüber hinaus. Uns ausrichten auf unseren Gott im Himmel. Und unser Weg dorthin, der steht da. Jesus ist der Weg zu diesem Gott, der uns angeboten wird. Ich bete noch einmal. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir in dieser Chance nicht verzweifeln müssen, sondern dass wir uns völlig getrost, hoffnungsvoll an dich wenden können, Jesus. Du bist da, wenn wir mit dir reden. Du bist für uns immer erreichbar und du hast immer ein Ja zu uns, für uns. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, diese Entscheidung, falls wir sie schon getroffen haben, zu erneuern, gerade in dieser Krise. Nein, ich will mein Vertrauen auch weiterhin ganz bewusst auf dich setzen, Jesus. Und für Menschen, die vielleicht gerade das erleben, was ich mit dem Karton demonstriert habe, für die möchte ich beten, dass sie den Mut finden, das mal auszusprechen. Jesus, ich vertraue dir mein Leben an, weil ich merke, wie schnell und wie fragil und verwundbar ich bin, wenn mal irgendwas ein bisschen durcheinander kommt. Danke, dass du da bist und dass du deine Versprechen hältst. Amen.